die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Für die Literattour ist Lennart Schäfer mit dem Fahrrad 11.000 Kilometer durch Deutschland gefahren und hat auch Schulklassen besucht. Wie passen seine Erfahrungen vor Ort zu den Ergebnissen der aktuellen Gym-Studie? Und jetzt Tür auf zur Kinderbuchpraxis.
Ja, herzlich willkommen, Lennart Schäfer.
Viele kennen ihn quer durch Deutschland, weil er mit einem Lastenfahrrad von der Leipziger Buchmesse bis zur Frankfurter Buchmesse, also von März 2025 bis Oktober 2025.
Von Buchmesse zu Buchmesse.
Ja, aber dazwischen war er überall quer durch Deutschland. Er war im Saarland, er war ganz hoch im Norden, er war ganz tief im Süden, er war
im Osten und im Westen?
Ja, ich glaube sogar in Quedlinburg. Also überall war er irgendwie. Und da haben wir gedacht, er war auch ganz viel in Schulen und das ist ja die Gym-Studie erschienen. Aber erstmal hallo Lennart, dass wir deine Stimme
hallo.
Auch hören.
Hallo. Genau, hier ist die Stimme, hallo.
Die Stimme, the voice.
Ja, genau. Er ist auch wieder zu Atem gekommen nach der langen Fahrradtour.
Ja, das war ja, also.
Ein paar Kilometer waren das. Wie viel?
Ein paar Kilometer.
Es waren 11.000 Kilometer und tatsächlich durch alle Bundesländer. Also kann wirklich sagen, Norden, Osten, Süden, Westen, alles einmal gesehen.
Das ist ganz schön viel.
Also. Ja, dann hat man aber auch aus allen Bundesländern Erfahrungen mit Kindern, Jugendlichen, mit Menschen, die mit Literatur zu tun haben, mit Buchhandlungen und so weiter gemacht. Das ist natürlich dann auch spannend mal zu hören, vielleicht unterscheiden die sich ja auch.
Das kann auch sein. Also dein Ziel war ja, vielleicht muss man das sagen, nicht jeder weiß, was der Zweck sozusagen der langen Tour war. Du wolltest Literatur ins Gespräch bringen.
Genau, darum ging es mir und das eben auf ganz verschiedene Arten. Natürlich war so die Grundidee, ich fahre mit diesem Lastenrad durch ganz Deutschland und zeige, was gibt es überall so in dieser Literaturlandschaft Deutschland. Also von Buchhandlungen über Autorinnen, Verlage. Ich habe eine Druckerei besucht, habe auch die VVA besucht, also den größten Logistiker der Buchbranche. Und das Ganze eben auf Instagram begleitet und da gezeigt, was ich so mache, wo ich unterwegs bin. Und ich habe aber eben auch gesagt, ich möchte Schulklassen besuchen, um da Kinder und Jugendliche fürs Lesen zu begeistern, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und da war ich wirklich von der ersten Klasse bis zur abiturrelevanten Oberstufe überall unterwegs. Und ja, aber das Grundziel war, Literatur ins Gespräch bringen, auch ein Anlass schaffen, damit berichtet wird über Bücher. Also ich war dann am Ende irgendwie 10-mal im Fernsehen, 20-mal im Radio und in hunderten Zeitschriften und natürlich nicht ich dann, sondern das Thema Buch, darum ging es mehr. Und das hat super funktioniert.
Aber das setzt ja voraus, dass du im Vorfeld gesagt hast, es braucht mehr Öffentlichkeit für Literatur und Bücher.
Ja, vor allen Dingen eine positive Öffentlichkeit für Literatur und Bücher, weil das ja der Buchbranche manchmal nicht ganz so gut gelingt, gerade zu den Buchmessen, wenn die Aufmerksamkeit fürs Thema Lesen so groß ist, da die positiven Schlagzeilen nach draußen zu stellen. Sondern wenn man mal zurückgeht, war das oft dann ein Leserrückgang, der in den Schlagzeilen war oder jetzt zuletzt die Krise der Druckereien, obwohl es ja so viele schöne Nachrichten gibt. Und ja, darum ging es mir eben, eine schöne Geschichte zu erzählen, eine positive, die motiviert.
Mhm. Zum Lesen motiviert von Literatur,
genau.
Von Belletristik. Ja. Und wir dachten, die Gym-Studie ist erschienen, also alle, glaube ich, 2 Jahre gibt der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest diese Studie raus und die fragen ganz viel.
Gym steht für Jugendinformation Medien, das vielleicht nochmal.
Genau.
Vielleicht kennt ja der eine noch Big Gym, das ist aber was anderes.
Und das hat damit nichts. Genau. Und da ist natürlich eine Kategorie auch Bücher und Lesen. Und interessanterweise über die letzten, wenn wir uns im Vergleich die Grafiken anschauen, dann zeigt sich eigentlich über die letzten 10 Jahre weitgehend, dass da eine Konstanz ist. Aktuell ist es so, dass jetzt 84% der Befragten angegeben haben, zumindest selten ein Buch aufzuschlagen, und zu den 35%, die regelmäßig lesen, da kommt dann nochmal ein Fünftel dazu, dass also im wöchentlichen Rhythmus oder im zweiwöchentlichen Rhythmus zum Buch greift. Und dann gibt es knapp 30%, die das monatlich oder zumindest selten tun. Und wenn man jetzt zusammenzählen, haben wir dann einen Anteil der Nichtleser oder Nichtleserinnen, der bei 16% liegt. Das ist schon mal über die letzten, jetzt könnte man sagen, ist ja toll, dass sich das nicht weiter gesteigert hat. Vor allem, ich hätte gedacht, dass die Nichtleser mehr werden, weil die Smartphone-Nutzung ja auch exorbitant ist.
Ja gut, aber das zeigt sich dann ja wiederum in der einzigen Zahl, die sich doch deutlich verändert hat, nämlich der Lesedauer. Und das hat in der Tat zuletzt im Jahr deutlich abgenommen. Das heißt also, bei den Jungs 15 Minuten und bei den Mädchen 9 Minuten, klingt jetzt wenig, aber wenn man diese Gesamtzahl sieht, dass Mädchen 61 Minuten mit dem Lesen verbringen und Jungs 49, dann sind das schon relevante Zahlen. Das heißt, wenn man liest, dann ist man offenbar von vielen anderen Dingen so umgeben, dass man sagt, oh, ich habe jetzt gerade mal Zeit zum Lesen, aber jetzt nicht mehr so lang.
Wobei, das passt dazu, dass eben 42% der Mädchen ja mehrmals wöchentlich zum Buch oder zum Comic greifen. Bei den Jungs sind es nur 28%. Also da haben wir schon diesen Gap. Und unter denjenigen, die angeben, nie zu lesen, liegt der Anteil der Jungen fast doppelt so hoch. Also 20% Jungs, Mädchen 11%. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, Lennart, dass du ähnliche Beobachtungen gemacht hast vom Altersverlauf her. Weil im Altersverlauf, so die Studie, nimmt halt die Häufigkeit des Lesens ab und es steigt der Anteil derjenigen, die überhaupt nicht lesen. Und da sinkt dann auch der Anteil der regelmäßigen Leserinnen von 45% bei den 12- bis 13-Jährigen auf 27% bei den 18- bis 19-Jährigen. Und da wäre es jetzt spannend, wie so deine Erfahrungen sind von denen. In der Schule ist dir ja keiner ausgekommen, die müssen zumindest. Also hast du da vor deiner Linse gehabt. Was hast du für Erfahrungen da?
Das sind dann die echten Menschen, nicht nur diese nackten Zahlen, sondern die Aussagen, die man dann wahrscheinlich auch hört.
Ja, genau. Und ich mache das auch immer so bei meinen Schulklassenbesuchen, dass es so zweigeteilt ist. Im zweiten Teil, das ist so quasi der Inhalt, mit dem ich das den LehrerInnen verkaufe, ist, dass ich mit den SchülerInnen im Gespräch arbeite, wie entsteht eigentlich so ein Buch? Was passiert da? Was braucht es sozusagen von der Idee, bis das Buch dann in der Buchhandlung ist? Und im ersten Teil, und das nimmt dann doch ordentlich viel Zeit an, gehe ich wirklich einmal durch die komplette Klasse, dann sollen die sich einmal vorstellen mit Namen, mit Alter und was deren Lieblingsbuch ist. Und wenn sie das nicht haben, dann auch Lieblingscomputerspiel oder Film oder Serie, weil ich da ja auch niemanden bloßstellen möchte. Und da ist es schon interessant gewesen, diese Altersunterschiede zu sehen. Also das wirklich in der ersten Klasse oder auch zweite, dritte noch, also Grundschule wirklich, gibt es eine riesengroße Begeisterung für Bücher. Und da hat eigentlich jeder irgendwas. Da gibt es vielleicht 10-20%, die sagen, nee, ich habe doch eher ein Lieblingsspiel. Und wenn ich dann in diese Oberstufen gekommen bin, da ist das fast Hälfte, Hälfte, wenn überhaupt. Und man muss auch sagen, wenn da Lieblingsbücher genannt werden, das ist immer ganz witzig gewesen, weil dann ganz oft ein Titel sich immer wieder vorkam, nicht nur gedoppelt hat, sondern ja, dann wirklich ein Viertel der Klasse einen Titel genannt hat. Es war aber immer ein anderer. Und dann habe ich immer gefragt, ist das Buch, was ihr gerade in der Klasse lest? Und das war es dann auch immer. Und das zeigt natürlich auf der einen Seite, okay, wahrscheinlich lesen sie außerhalb der Schule gar nicht so viel. Also muss man dann auch dieses Lieblingsbuch, kann man jetzt nicht direkt reinrechnen und sagen, das sind dann vier LeserInnen. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auch, wie wichtig es ist, was in der Schule gelesen wird. Also was für eine große Rolle die Schule spielt.
Wobei mich das gerade überrascht, dass das Lieblingsbuch, also das Buch, was man in der Schule lesen muss gerade, dass das auch das Lieblingsbuch ist. Das
ja, ich weiß, es ist vielleicht auch so eine Verlegenheit, dass die dann denken, ah, ich muss doch jetzt ein Buch nennen und dann nehme ich sozusagen das Einzige, was
mir gerade im Kopf stand
oder was mir nahe ist. Ja, genau. Obwohl tatsächlich, also es auch immer öfter vorkam, dass es relativ moderne Bücher waren, die gelesen wurden, auch mit der Klasse. Also natürlich gibt es die Klassiker, über die sich auch immer noch aufgeregt wird und gesagt wird, oh, die sind langweilig. Das war in meiner Schulzeit auch schon so. Das hat sich nicht groß geändert. Aber es gibt eben mehr Bücher, die auch wirklich aus unserem Jahrhundert kommen, die in der Schule gelesen werden und die dann vielleicht ein bisschen mehr Anklang finden.
Also dann doch eine Präsenz von aktueller Literatur. Und gab das jetzt quasi aus der familiären Erfahrung auch gemacht, dass da durchaus Titel dabei sind, mit denen man sich dann einfach so intensiv auseinandersetzt und beschäftigt und die dann auch gar nicht als so schlecht wahrgenommen werden, auch wenn immer dieses, wir lesen jetzt einen Roman, wer ist das, wie heißt die Autorin, wie heißt der Titel, ich muss das besorgen, das ist ja so lang. Und dann kommt irgendwann doch denn die Annäherung an Thema, Inhalt, Text, Sprache, was auch immer. Es braucht ja manchmal, und das ist ja doch erstmal ein ganz gutes Zeichen, dass da eben nicht nur immer die Weimarer Klassik drin ist oder draußen vor der Tür oder was man halt so als Standardwerk noch in der Schule hat.
Der Werther. Der Werther immer.
Genau, da muss man.
Und Wojciech, genau. Wobei ich interessanterweise immer wieder auf Leute treffe, die sowohl Wojciech als auch Werther dann sagen, oh, das habe ich überhaupt nicht gedacht und so weiter. Und dann sind die aber durchaus von dem, was da passiert, gut, ist ja auch dramatisch, mit fulminantem Schluss, aber dass die dann doch irgendwie, oh, das toll finden dann. Also, aber du hast ja andere Titel wahrscheinlich. Also wenn du sagst neuere, was war dazu? Erinnerst du dich noch an ein, zwei, drei Titel, die irgendwie dann Klassenlektüre waren und gleichzeitig als gut empfunden wurden?
Ja, also erstmal muss ich nochmal sagen, ich glaube, was auch diese Bücher, die dann im Klassenverbund gelesen werden, ausmacht, ist ja diese gemeinsame Leseerfahrung. Mhm. Also wenn ich so daran denke, wenn ich Bücher gerne lese oder gelesen habe, dann hatten die auch immer eine Verbindung zu irgendeiner Person. Also sei es jetzt eine Empfehlung von einer Buchhändlerin bei mir um die Ecke oder von einer Freundin, einem Freund. Oder wie von jemandem aus der Familie geschenkt bekommen oder wirklich ein Buch, was man gemeinschaftlich liest. Oder jetzt durfte ich auch immer mal wieder Literaturveranstaltungen moderieren. Und wenn ich für so eine Veranstaltung ein Buch lese, dann lese ich es natürlich direkt viel lieber, weil ich weiß, ich kann dann danach sogar mit der Autorin, mit dem Autor über das Buch sprechen. Und ich glaube, das ist schon auch eine schöne Erfahrung, die SchülerInnen da machen können, wenn es dann ein gutes Buch ist. Und was tatsächlich eine Klasse gelesen hat, war dieses Was wir dachten, was wir taten von Lea-Lina Oppermann. Das ist jetzt mittlerweile, ich habe eben gerade nachgeguckt, auch schon fast 10 Jahre alt, also 2017 erschienen. Ich zähle es aber nochmal zu den moderneren Büchern, weil es eben da ja auch um eine Schulklasse geht, die im Mittelpunkt steht. Und das ist natürlich ein Buch, das dann spannend. Gleichzeitig spielt diese Klassendynamik dann eine Rolle. Also das lohnt sich dann im Unterricht sowohl für die LehrerInnen, weil es viele Themen bietet, aber für die SchülerInnen eben auch, weil es eben sehr, ja auch sehr jung geschrieben ist. Ist ja auch eine junge Autorin. Mhm. Also das zum Beispiel, es werden in der Grundschule immer noch sehr viele Cornelia Funke Bücher gelesen, die jetzt vielleicht auch ein bisschen älter sind mittlerweile, aber trotzdem ja auch zeitlose Klassiker, kann man schon sagen und auch ja, eben wirklich modern geblieben. Also das waren so Bücher, die mir begegnet sind. Ansonsten auch, was ich auch ganz interessant fand, war, dass in der Oberstufe schon wirklich zum Großteil von denen, die lesen, sehr viel Erwachsenenlektüre schon gelesen wird. Also der meistgelesene Autor war dann da schon Sebastian Fitzek in der 12. Klasse. Mhm. Das fand ich auch interessant. Ja.
Aber nicht als Schullektüre, sondern als
Privatlektüre. Nicht als Schullektüre, sondern privat, genau, das muss man trennen, ja. Und bei der Privat, Entschuldigung, ich möchte nicht
unterbrechen. Nee, das hätte mich jetzt gewundert, dass Fitzek schon in den Schulkanon.
In den Kanon.
Nee. Der Elternabend war doch, glaube ich, jetzt
Finn Ole Heinrich ist schon im Kanon, im Hamburger zumindest. Ja. Gibt's schon.
Ja, okay. Auch völlig zu Recht. Das ist ja auch, wieder Literatur, die Spaß macht, glaube ich, für die LehrerInnen, aber auch für die SchülerInnen. Mhm.
Aber jetzt haben wir dich unterbrochen, weil du wolltest, du hubst an.
Ja, was mir nämlich bei dieser Privatlektüre noch aufgefallen ist, ist, dass es da schon Trends gibt, die mir dann auch bestätigt wurden von BuchhändlerInnen, weil ich dann nachgefragt habe. Also es gab ganz oft jetzt Bücher zum Film. Also Anfang des Jahres oder im Frühjahr letzten Jahres lief dann Lilo und Stitch in den Kinos, die Realverfilmung nach dem Animationsfilm. Und dann kam das wieder in den Schulklassen als aktuelles Lieblingsbuch, Lilo und Stitch. Dann kam Bibi und Tina, das Buch zum Film. Also das war wirklich ein Trend und habe ich im Buchhandel nachgefragt und die haben gesagt, ja, im Kinderbuchbereich ist es wirklich ein großes Thema, die Bücher zum Film mit diesen Fotos da drin noch, wohingegen das im Erwachsenenbuchbereich gar nicht mehr funktioniert. So, also das ist kaum attraktiv. Aber da funktioniert es und natürlich auch sowas wie Fußballer, die dann ein Buch schreiben. Also Thomas Müller, der Bücher geschrieben hat, die wurden als Lieblingsbuch genannt. Oder Bücher zu Computerspielen. Also wirklich diese Umwege zum Buch, die ich auch immer so hochgehalten habe, auch während der Tour, dass ich gesagt habe, wir müssen da irgendwie Anknüpfungspunkte finden. Das wurde total bestätigt.
Also der Autor ist interessant und dann will ich mehr wissen.
Ja, genau, ja, also das Thema, ne? Also wenn ich jetzt privat Fußball spiele und dann schreibt da mein Lieblingsfußballer ein Buch, dann interessiert mich das deswegen.
Also es ist dann schon der Umweg. Also es ist ja nicht so, also Thomas Müller ist ja jetzt kein Literat, der Fußball spielt, sondern eher umgekehrt. Er ist ein Fußballer, der einen Kumpel von Sportbild an der Seite hat, der ihm dann diese Texte schreibt. Wahrscheinlich sitzen die mal ein bisschen zusammen und er erzählt viel und dann, ich glaube, er erzählt ja auch gerne.
Ja.
Und schon hat man dann irgendwie auch so einen Anknüpfungspunkt. Und diese Bücher zu Computerspielen, sind es dann diese Minecraft-Romane von Paluten beispielsweise?
Ist
das noch so?
Jetzt habe ich gelesen, 2 Millionen verkaufte Exemplare bald hat oder jetzt gerade hat. Ja. Also Wahnsinn. Und das ist jetzt in meinem Leben haben jetzt diese Bücher von Paluten keine wahnsinnig große Rolle gespielt, möchte ich sagen.
Du bist nicht die Zielgruppe offenbar gewesen.
Nee. Du bist anscheinend auch nicht der Minecraft-Spieler.
Nee, ja, auch nicht.
Ja.
Aber man sieht eben, es ist toll, um diese Leute zu erreichen. Und ich glaube, da ist eben auch Aufgabe der Schullektüre da, etwas flexibler zu sein. Ich habe auch eine Lehrerin getroffen während der Tour, die hat, glaube ich, gar nicht die Schulklasse besucht, sondern, das war in einem anderen Zusammenhang. Und die ist eben zu mir gekommen und hat gesagt, sie macht das mit ihrer Schulklasse so, dass sie sagt, die machen Buchvorstellungen, da stellen die jeder ihr Lieblingsbuch vor, dann kommen die alle in eine große Kiste, die Kinder können sich das angucken und dann wählen die aus, welches von den Büchern sie zusammen lesen. Was dann natürlich 2 große Vorteile hat. Erstens, die Kinder hören zu bei diesen Buchvorstellungen, weil sie genau wissen, wir müssen aufpassen, weil das, was da jetzt rauskommt, das wird uns lange beschäftigen. Und auf der anderen Seite, wenn dann ein Buch ausgewählt ist, dann hat das direkt, oder ist es direkt emotional aufgeladen, weil die Kinder wissen, das ist das Lieblingsbuch von Anna oder von Fiete oder wem auch immer. So, also hat direkt eine ganz andere Bedeutung. Das finde ich total clever und eigentlich kann man diesen eher Lese-Spaß-Ansatz ja auch in den höheren Klassenstufen verfolgen. Ich glaube, das muss nicht in der Grundschule enden.
Ich hätte auch immer ein bisschen Bedenken, wenn jetzt die Lehrerin oder der Lehrer kommt und sagt, ich habe hier so ein ganz tolles Buch gefunden von Paluten, da geht es um hier so ein Computerspiel. ich glaube, da hat man auch so einen gewissen Defizit. Also man glaubt es der Lehrerin oder dem Lehrer auch nicht zwingend, dass das sein Steckenpferd ist, abends nach dem Korrigieren von Klassenarbeiten noch Minecraft zu spielen. Und ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn das von der Zielgruppe oder von der Peergroup selber kommt und die selber sagen, boah, das ist gerade mein Lieblingsbuch. Naja,
aber inzwischen hast du schon die Generation der Lehrer, der jungen Lehrer, die eben mit Minecraft groß geworden sind, die hast du schon. Also das sind vielleicht so Vorteile.
Muss man mal gucken, wie sich das umsetzt. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob die Minecraft in die Schulen gewandert sind oder ob die nicht was anderes machen. Aber ich glaube,
man kann ja eben das Thema Buch dadurch auch in eine andere Richtung mal denken. Also dass es nicht ist, die Lehrerin zeigt den Kindern, das hier ist die richtige Literatur, so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern auch mit einem Interesse den SchülerInnen gegenübertreten und sagen, was lest ihr denn und erklärt mir das doch mal, weil ich habe gar keine Ahnung von Minecraft, aber ist doch interessant, dass euch das so interessiert. Oder zum Beispiel das Thema Anime, wurde auch oft genannt, Comics oder Naruto, so, wo ich auch gar keine Ahnung habe. Ich habe auch während der Tour viele Manga-IllustratorInnen getroffen, einen Bereich, den ich auch vorher gar nicht kannte, gar keine Verbindung hatte, aber der natürlich total interessant ist. Und ich glaube, da kann man schon offener sein. Ich war auch beim Salon der grafischen Literatur in Berlin, wo es dann eben um ein Comicbuch geht. Und da haben die von der Stadt Berlin eine Studie vorgestellt, in der rausgekommen ist, dass die Kinder unter den Top 3 Genres, die sie gerne lesen würden, Comics genannt haben. Ja. Und die LehrerInnen unter den unteren 3, die sie verwenden im Unterricht, Comics genannt haben. Also da
geht die Schere.
Große Diskrepanz.
Sehr weit auseinander.
Ja. Aber Naruto lesen ist natürlich auch Lesen. Also ganz klar. Und es ist auch Literatur lesen. Es ist natürlich ein serielles Lesen. Da sind wir wahrscheinlich bei Folge 200 noch was oder mehr. Ich weiß es gar nicht. Aber das ist statthaft und warum soll das schlechter sein? Also ich sag mal, die ganzen Romance und New Adult Sachen sind auch nichts anderes. Ja, wenn das so ist, auch ein serielles Lesen.
Kam das denn auch vor in den Oberstufen, dass da irgendjemand solche Literatur genannt hat? Was jetzt so
ja, meistens in den Oberstufen, in den Oberstufen schon Romantasy, aber witzigerweise eben auch bei den jungen Frauen mehr Fitzek als Romantasy.
Okay.
Ja. Hast du denn Unterschiede gemerkt, weil die Studie, frage ich deshalb, weil die Studie das auch nochmal berücksichtigt, einen Unterschied zwischen Haupt- und Realschulen und Gymnasien, weil bei den regelmäßigen Leserinnen ist es so, da gibt es halt an Haupt- und Realschulen 30% und einen kleineren Anteil und am Gymnasium mit 37% und der Anteil der Nichtleserinnen ist mit 23% höher als im Gymnasium mit 12%. Hast du da auch zwischen Lesen, also den Schulformen und der Lesefreudigkeit einen Unterschied gemerkt?
Ja, tatsächlich nicht, weil ich hauptsächlich eben in Grundschulen war und dann in wenigen Gymnasien. Also
nur Gymnasien,
das
okay.
Ist dann, genau, ja, das muss man ja, genau, ist natürlich nicht mein Ziel gewesen. Aber ehrlicherweise habe ich mich natürlich auch danach gerichtet, wer fragt denn an? So. Und da hat man eben schon einen Unterschied gemerkt. Und am Anfang war das auch echt ein Kampf, da an die Schulen zu kommen. Also ich habe am Anfang die selbst angeschrieben, habe dann in einer Stadt oder in einer Gegend so 25 Schulen angeschrieben und da habe ich eine Antwort bekommen. Und dann habe ich schnell gemerkt, das funktioniert so nicht. Da überarbeite ich mich ja, wenn ich jetzt für jeden Schulbesuch so viel anschreibe und ja auch erstmal recherchieren muss. Und da habe ich glücklicherweise vom Börsenverein konnte ich in einen Newsletter zum Vorlesetag und konnte da erzählen, was ich plane. Und dann kamen sehr, sehr viele Anfragen, noch mehr, als ich dann bearbeiten konnte. Das war dann wiederum auch schade. Aber da fehlte dann einfach die Zeit und man hat sich in die Route gepasst. Dann natürlich mit Sommerferien, also dass das gepasst hat, war auch natürlich eine Herausforderung.
Das heißt, du hast es dann ja vor allem auch sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die das vor Ort wollten, dass du da vorbeikommst und die natürlich dann auch da schon eine größere Affinität zum Thema Bücher, Literatur, Vermittlung, mal jemand einladen, der den Schülerinnen und Schülern was erzählt, mitbringt. Also hast du da, ist das dann so eine grundsätzlich positive Erfahrung, die du dann in den Schulen gemacht hast?
Ja, also ehrlicherweise muss ich sagen, eher nicht. Also mich hat das dann teilweise auch überrascht, weil ich dann dachte, oh Mann, das sind jetzt ja die mich eingeladen haben. Wie sieht das bei denen aus, die mich nicht eingeladen haben? Man muss auch sagen, es gab natürlich auch welche, die wirklich toll waren und die da einen frischen Unterricht machen und und glaube ich auch die Kinder motivieren zum Lesen, die sich darum kümmern, dass da eine Schulbibliothek gibt mit aktuellen Büchern, also die gibt's auch. Aber es gibt eben auch welche, die wirklich überfordert sind mit der Masse an SchülerInnen, aber auch mit den sozialen Veränderungen. Also eine Lehrerin hat mir gesagt, ich habe hier 30 Kinder in der Klasse. Davon haben 5 sehr besondere Bedürfnisse, weil eine ADHS hat, der andere ist Autist und wir sind irgendwie gar nicht richtig geschult und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Dann natürlich Kinder mit Migrationshintergrund, wie man die integriert, wenn sie eben noch nicht so gut Deutsch lesen können und sprechen auch teilweise nicht. Also die hat gesagt, ja, wir sind einfach überfordert, es gibt nicht genug Sozialarbeiter und wir werden nicht geschult. Dann hatte ich eine Klasse, die wirklich eine erste Klasse, das war ganz witzig, weil es an einer Schule war und eine erste Klasse war ruhig und aufmerksam mit einer sehr engagierten Lehrerin und eine andere erste Klasse, da gab es totales Chaos mit einer Lehrerin, die ja schon völlig aufgegeben hatte, die am Ende der Stunde zu mir kam und während die Kinder noch in der Klasse waren, sagte, da muss man sich auch nicht wundern, dass meine Kinder keine Kinder haben wollen. So, und weiß man da auch manchmal nicht weiter. Ich musste mich da auch ein bisschen bremsen und sagen, na gut, das ist jetzt nicht so, dass die Lehrerin da schuld ist, sondern das ist einfach dieses System, dass man daran, glaube ich, irgendwann resigniert. Ich glaube, die Lösung ist einfach Milliarden in diesen Bereich, in Bildung, in Schule, in Leseförderung stecken, um da Leute hinzubekommen, kleine Klassen zu machen und besondere Angebote zu schaffen. Da wundert es mich, dass das nicht passiert.
Also die Bedürfnisse, die da sind, sind leider von denen, die jetzt im System stecken, nicht so zu befriedigen, damit es für alle ein gutes Auskommen und ein Ziel gibt, scheint es ja so zu sein. Ja. Ja. Ja, aber das ist ja auch eine Erfahrung.
Gar kein Raum irgendwie sich neue Sachen auszudenken, ne? Wenn man sowieso die ganze Zeit versucht, mit dem, was gerade da ist, so einigermaßen zurechtzukommen. Und dann ist jetzt nicht der Moment, wo man sich abends noch zu Hause hinsetzt als Lehrerin und sagt, jetzt überlege ich mir nochmal, wie ich auf kreative Art die Kinder zum Lesen bekomme.
Hast du in deinen Gesprächen mit den älteren Schülerinnen und Schülern auch so was erfahren, sozusagen, dass es schwer ist, bei der Stange zu bleiben beim Lesen, also dass es im Verlauf mit jedem Altersjahr mehr sozusagen schwieriger wird aufgrund der vielen Angebote, die es drumherum gibt. Wir haben auch in der Studie ja Smartphone-Nutzung, die bei 4,5 Stunden liegt. Es gibt wahnsinnig viele von Netflix bis, es gibt ja ganz viele Angebote drumherum. Das ist also praktisch von einer steilen Leserkarriere auch zu einer Nicht-Leserkarriere, oder Karriere ist schon das falsche Wort, aber dass man sozusagen versanden kann, dass wer als 13-Jähriger noch der tolle Literat ist, quasi ist es dann mit 19 nicht mehr. Weiß nicht, wie deine Beobachtungen
sind. Also so in dieser Extreme habe ich das jetzt nicht gehört, dass wirklich der Vielleser zum gar nicht Leser wurde. Mir haben schon Jugendliche dann erzählt, dass es ihnen einfach schwer fällt zu lesen, dass sie echt gerne lesen wollen würden, aber ja, ihnen die Motivation fehlt. Das ist aber auch was ich während der gesamten Tour auch von Erwachsenen gehört habe. Also wenn ich mit denen ins Gespräch gekommen bin und die gefragt haben, was ist denn das für ein Lastenrad, was hat es damit auf sich, dann kam das auch schon oft als Antwort, dass sie gesagt haben, ich würde eigentlich gerne mehr lesen, aber habe gar nicht die Zeit dazu oder gar nicht die Ruhe dazu. Und das ist natürlich, wenn es dann in Richtung Abitur geht und Studium und so weiter, dann verschieben sich da auch die Prioritäten, sage ich mal.
Aber auf diese Frage hast du ja eine Antwort, nehme ich an. Also ich habe ja gar nicht die Zeit zum Lesen, die Muße, ja. Die Ruhe fehlt mir. Was entgegnest du denen?
Ja, ich sage da natürlich immer, genau diese Ruhe bietet ja das Lesen und bringt das Lesen. Und das funktioniert auch schon als Argument. Ich glaube eben, es braucht dann diesen zusätzlichen Anstupser, der dann eben ja eine menschliche Verbindung ist. Also wirklich, man liest es gemeinsam ein Buch, und wenn es dann eben nicht im Klassenverbund ist, dann kann es ja auch ein Lesekreis sein, zum Beispiel. Oder gemeinsames Lesen in so einem Silent Reading Club, ne, dass man sagt, ich will lesen und ich begebe mich jetzt einfach an einen Ort, wo alle gemeinsam lesen und man gar nicht durch diesen sozialen Druck in die Verlegenheit kommt, da sein Handy rauszuholen. Also ich glaube, sowas ist auf jeden Fall eine Lösung. Und was mir natürlich auch viele erzählen, ist, dass es leichter fällt, wieder zum Buch zu greifen, wenn man als Kind schon gelesen hat. Also dass tatsächlich die jetzt als Kind schon gar nicht gelesen haben, dass die ja kaum zu reaktivieren oder aktivieren sind, nochmal zum Buch zu greifen, dann mit 30, 40. Aber wenn es eine Grundbegeisterung gab, dann kann man die auch wieder wecken, auch wenn es ein kleines Pubertätstief gab.
Also das Zeitfenster ist irgendwann dann mal geschlossen, während das wieder aktiviert werden kann, wenn es das ist ähnlich wie beim Schwimmen oder beim Radfahren, was man nicht verlernt. Vielleicht, wo man sagt, auch wenn man 20 Jahre nicht gemacht hat, irgendwie geht das dann wieder. Was mich gerade noch ganz zum Schluss interessieren würde, kam ja eben gerade in den Sinn, E-Books, hat das eigentlich eine Rolle gespielt? Ist das erwähnt worden oder war es eher das papierene Buch?
Also tatsächlich hat das kaum eine Rolle gespielt. Ich habe da jetzt auch nicht aktiv nachgefragt. Aber ich finde das auch ganz interessant in der Studie, dass man da auch sieht, dass eben kaum digital gelesen wird im Vergleich zum gedruckten Buch. Und das ist ja auch das, was ich immer glaube. Also ich war da schon von Anfang an skeptisch, als es ums digitale Lesen geht, weil man sagen muss, okay, diesen E-Reader sich anschaffen, das ist erstmal nochmal eine Investition, relativ hohe, gerade wenn man das jetzt vergleicht mit Buchpreisen, ab wann lohnt es sich sozusagen? Wie viele Bücher muss man kaufen, damit sich diese Investition in den E-Reader lohnt? Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, man kann auch auf dem iPad lesen oder auf dem Handy, dann muss man sich immer fragen, was ist da die Konkurrenz? Und Es ist natürlich immer ein größerer emotionaler Wert, wenn, wenn es persönliche Nachrichten sind auf WhatsApp, was ja auch vorne in der Mediennutzung ist, oder bei Instagram von Leuten, mit denen man irgendwie eine parasoziale Beziehung hat. Das ist natürlich dann, macht natürlich viel süchtiger, als es ein Buch machen könnte.
Also interessant ist bei der Studie, bei der Gym-Studie, dass der kleine Teil der Jugendlichen, dass die E-Books lesen, also dass das zurückgegangen ist. Es waren 38% 2024 und letztes Jahr eben nur noch 34%. Und 2/3 von den Befragten haben angegeben, dass sie nie diese Form von Büchern lesen. Also zumindest interessant. Naja, wir haben jetzt ganz viel von dir erfahren und fast ist es ein schönes Schlusswort von dir gewesen, fand ich mit der, ich habe ja keine Zeit zum Lesen, wann soll ich das machen, dass man beim Lesen eigentlich auch Zeit geschenkt bekommt und
man muss sich schon auch ein bisschen erarbeiten und nehmen. Ja,
ja. So. Ja gut, aber wir wissen auch, dass die Jugendlichen 4 Stunden am Tag im Handy sind, da kann man
eine
halbe Stunde gut mal abzwacken.
Das stimmt. Und mir schiebt sich gerade ein schöner Satz, den mir Heidi Oetinger mal gesagt hat, die große Verlegerin aus Hamburg, die sagte, man weiß doch, wenn man liest, hat man immer mehrere Leben. Und das ist ja, weil man taucht in andere Leben ein und liest in Büchern sich fest und hat immer Lebensläufe, in die man eintaucht, auch beim seriellen Lesen. Und man hat immer mehrere Leben, in die man sich einliest. Naja.
Das ist doch auch ein schönes Schlusswort.
Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Lennart, uns von deinen Erlebnissen auf der Literat-Tour zu berichten.
Und ich glaube, wir haben ja auch den ein oder anderen Hinweis bekommen, wie man denn diesen Brückenschlag hin zum Buch schaffen kann.
Vielen Dank.
Genau. Thomas Müller muss noch mal ran.
Ja, genau.
Jo, danke.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.